Münchner Kirchenradio. Literatur.
Willkommen zur Literaturstunde. Es begrüßt Sie Gabi Hafner. An den Romanen von Martin Mosebach scheiden sich meist die Geister. Es gibt Mosebach-Liebhaber und welche, die seine Bücher, seine Sprache überhaupt nicht mögen. Doch sein neuer Roman findet ein weithin positives Echo. Das Blutbuchenfest heißt er. Die Handlung spielt in Bosnien und Frankfurt. Ein Frankfurter Kunsthistoriker begleitet seine Putzfrau nach Bosnien und wird dort bald mit Ereignissen konfrontiert, mit denen er nicht fertig wird. Ein pessimistisches Buch ist es, sagt der Autor, doch in Sprache und Form stecke auch Optimismus. Gleich hören Sie bei Lesart ein Gespräch meines Domradio-Kollegen Johannes Schröer mit Martin Mosebach.
Ein Zitat: Meine Friedensverzauberung kehrte nicht zurück. Zu stark war der Eindruck gewesen. Die sichtbare Welt sei nur eine Lichthaut und dahinter warte noch etwas ganz anderes auf uns. Das lässt der Autor Martin Mosebach seinen Ich-Erzähler in dem Roman Das Blutbuchenfest sagen. Der Ich-Erzähler ist ja sowas wie ein Taugenix, ein stellungsloser Kunsthistoriker, Mitte 30, eher entscheidungs- und tatenarm, der in Bosnien in einer serbischen Kirche das Stundengebet vor Sonnenaufgang erlebt. Martin Mosebach ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Ihr Ich-Erzähler wird in diese serbische Kirche vielleicht eher geführt. Die Ereignisse in ihrem Roman führen ihn in die Kirche. Er erlebt zuvor bei einem Hochzeitsfest eine Katastrophe. Ein kleines Kind stirbt, er ist erschüttert. Was erlebt er nun in dieser Kirche?
Er erlebt in dieser Kirche, in der er, weil er nicht schlafen kann, eben da hineingerät, zunächst das, was man in einer orthodoxen Kirche erleben kann, nämlich dieses Eintreten in die heilige Höhle, in die von winzigen Kerzenpünktchen nur erleuchtete Dunkelheit, in das, wo die Lichtreflexe der Messinggegenstände, der Goldgrundikonen diese Atmosphäre bestimmen und wo sich ein paar alte Leute ganz früh vor Sonnenaufgang zusammengefunden haben, um die Psalmen zu beten. Er kennt diesen Kult nicht. Ist das ein Trost? Ist das die Friedensverzauberung? Und dann tritt allerdings etwas ein, was in diesem Buch ein paar Mal eintritt. In diesem Fall ist es eine Augentäuschung, ein Lichtphänomen. Er sieht plötzlich in dieser wunderbaren, geheimnisvollen, weihrauchgesättigten Höhle, glaubt er zu sehen, einen glimmenden Computerdisplay, und es stellt sich ihm sozusagen plötzlich wie eine entsetzliche Vision vor Augen, als ob all das, was ich hier sehen würde, dieses Gebet, dieses Singen, ein abschnurrendes Computerprogramm wäre. Gott sei Dank stellt sich dieses nun dann als eine Augentäuschung heraus. Es ist eine liegende Ikone oder so halb schräg liegende Ikone, hat einen ersten Sonnenstrahl aufgefangen und leuchtet deswegen so kalt weiß. Aber das Unheilsgefühl, was er hat, dass die Welt der Erscheinungen hauchdünn ist und dass dahinter etwas lauert, etwas anderes lauert, dieses Unheilsgefühl kehrt wieder zurück.
Dieser Satz, die sichtbare Welt sei nur ein Lichthauch und dahinter warte noch etwas ganz anderes auf uns. Ein Unheilsgefühl, es ist alles sehr dünn, das Eis, ja, auf dem wir uns befinden. Ja. Aber man kann es ja auch anders denken. In diesem Augenblick empfindet er den Besuch des Gottesdienstes auch als Trost. Ja. So habe ich das gelesen.
Ja, natürlich. Er empfindet ihn als großen Trost, aber plötzlich hat er wieder das Gefühl, ich bin ja doch nur wieder in eine Welt der Illusion eingetreten. An einem früheren Punkt, da werden die Krähen beschrieben und die Krähen, die können ja so schwarz aussehen, als ob sie keinen Körper hätten, zweidimensional. Und da wird gesagt, sie sehen dann aus, als ob hinter der Welt der Erscheinungen schwarze Löcher, die Kohlenhölle sichtbar wird, die hinter allem lauert. Also es ist ein Blick, dass hinter der Welt die Hölle lauert, hinter der sichtbaren Welt.
Das Buch spielt kurz vor Beginn des Bosnienkrieges. Ja. Dieser furchtbare Krieg, der deutet sich auch immer, ja, fast metaphorisch in Ereignissen zeichenhaft an. Der Ich-Erzähler begleitet eine Putzfrau ins ländliche Bosnien. Diese Putzfrau Ivana ist ganz wichtig für den Roman, denn sie putzt bei all den Personen, die in Frankfurt beschrieben werden. Frankfurt ist der zweite Handlungsmittelpunkt. Er begleitet sie nach Bosnien. Dieses Unglück, was ich vorher angedeutet habe, ist ein Unglück auf einer Hochzeit. Das kleine Kind der Putzfrau stirbt. Worauf ich hinaus will, der Ich-Erzähler empfindet diesen Besuch des Gottesdienstes auch als einen Trost.
Ja.
Diesen Trost, den findet Ivana nicht. Deswegen flüchtet sie sich in Rachelust.
Ja.
Ist das richtig?
Ja, ja. Sie ist sozusagen ein antikisches Wesen von einer vorchristlichen Härte. Die Religion hat sie irgendwie überhaupt nie erreicht. Sie ist nicht jemand, von dem die Religion abgefallen wäre, sondern die Religion ist niemals an sie herangekommen. Sie ist ein steinernes Wesen, sie stammt einer steinzeitlichen Welt und sie hat auch die Empfindungen einer steinzeitlichen Welt. Ein ungeheurer Realismus, eine Unfähigkeit zu träumen, keine Sentimentalität, aber auch kein Trostbedürfnis eigentlich.
Sie ist aber katholisch aufgewachsen,
ja,
in Bosnien als Kroatin. Ja. Nun hat sie sich dieser Religion nicht entfremdet, indem sie zum Beispiel nach Deutschland gekommen ist, sondern Sie sagen, sie ist einfach ein Charakter, der aus einer ganz anderen Wesenswelt, kein spiritueller Typ, aus, ja, einer anderen Wesenswelt kommt.
Ja, wenn man das jetzt mal so hochhängen will, in ihr ist antikes heidnisches Erbe lebendig. Eine Welt, die in der der unbegreifliche Schrecken vom Menschen hingenommen werden muss, ertragen werden muss. Der Mensch, das Einzige, was er dem Schrecken entgegenzusetzen hat, die Geduld ist. Deswegen auch das letzte Sätze, wo sie nach dem zerstörten Fest, wo alles kaputt gegangen ist, großer Vandalismus ist eben der letzte Satz, ist, sie begann aufzuräumen.
Sie ist eine sehr herbe Person, praktisch anpackend, nicht unbedingt sympathisch,
ja,
so habe ich es gelesen. Eine zweite Frau hingegen, Winnie, die ist ganz anders. Winnie ist eher ein Elfenwesen fast. Eine Frau, die meilenweit wegsteht von Ivana, oder?
Ja, also genau das genaue Gegenteil ist. Winnie ist ein sozusagen ein Engel mit zerbrochenen Flügeln. Ein haltloses, ein bisschen promiskuitives Wesen, aber zugleich von vollkommener Unschuld. Und sehr krank, deswegen auch mit den Füßen gar nicht so fest auf dem Boden stehen, eigentlich schon bereit wieder zum Abflug, ohne Todesangst. Sie wird ja dann auch sterben. Es ist vielleicht ganz interessant, dass dieses Engelswesen dann diese Affinität zu einem Mann entwickelt. Er ist nicht der Teufel, aber er hat etwas Dämonisches, etwas Teuflisches. Also dass diese beiden nun gerade zusammenkommen, auch durch eine Lichterscheinung wird dieser dämonische Charakter von ihm eben plötzlich deutlich. Der Helm, der Motorradhelm glüht sozusagen rot. Dieser Mann, der Krähen domptieren kann, Wildvögel hypnotisieren kann.
Und Menschen hypnotisieren kann. Rotzow heißt er, der ist ein furchtbarer Typ.
Ja.
Man müsste ihn sofort hassen, wenn man mit ihm redet. Aber seltsamerweise fühlen sich alle von ihm angezogen.
Ja, ja. Ja, ja, er hat einen verhängnisvollen Charme. Dieses Gelichter, was sich da zeigt in diesem Buch. Ich meine Großstadtgelichter, Leute, die keine richtigen Berufe haben, Berater, Agenten, Geschäftemacher, Planer, die Pläne machen, die ins Leere laufen. In diesem Kreisen ist er eine Autorität.
Diese Szene, diese Welt, die findet in Frankfurt statt. Also zwei Schauplätze, wie ich sagte, stehen im Mittelpunkt. Ein Restaurant in Frankfurt, Merzinger heißt es, und das ländliche Bosnien, die Bergwelt dort. In Bosnien gibt es noch eine Erinnerung an das alte Leben. Dafür steht auch die Großmutter, die auf ihrem Stuhl sitzt, an Religion und Tradition. In Frankfurt gilt, so hat man den Eindruck, nur noch die groteske Wirklichkeit der Zyniker, Geschäftemacher, Selbstdarsteller. Ist der Traditionsbruch, der sich in Bosnien noch vollzieht, in Frankfurt schon abgeschlossen?
Ich empfinde es so. Ich empfinde es im realen Frankfurt auf jeden Fall so. In dieser Welt auf jeden Fall, die ich da nun erfunden habe, man muss ganz klar sagen, das ist kein Bild des realen Frankfurt. Diese Figuren sind, möchte sagen, aus ganz Europa zusammengeholt, um dort einfach vor dieser Folie Frankfurt eben zu agieren. Das ist auch eine Welt, die metaphysisch unmusikalisch ist, um es mit dem Wort von Max Weber zu sagen.
Wir haben schon über den Ich-Erzähler gesprochen, der verbindet die beiden Welten. Er ist in Frankfurt, er begleitet dann die Putzfrau Ivana nach Bosnien. Aber Ivana ist die eigentliche Person, die für die beiden Welten steht. Sie putzt in Frankfurt bei all diesen Leuten, die Sie beschrieben haben. Ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen, eine Putzfrau diese Rolle spielen zu lassen?
Als ich überlegt habe, was für einen neuen Roman ich schreiben könnte, was so der Kern sein könnte, da habe ich eben mich natürlich vor allen Dingen gefragt, was ich mich immer frage, was wird der Mensch sein, der im Mittelpunkt steht? Ich denke nie an eine Geschichte, ich denke an einen Menschen. Und da kam mir in der Erinnerung diese Begegnung mit dieser Frau, die durchaus ein Vorbild hat, die mir großen Eindruck gemacht hat. In ihr, in dieser Person war eigentlich der Roman ganz und gar enthalten. Die beiden Welten bestanden in ihr. Sie putzte eben in der Stadt und kam deswegen in die verschiedensten Milieus. Die verschiedensten Wohnungen öffneten sich ihr. Sie verband etwas, was für einen anderen Menschen gar nicht so leicht zu verbinden gewesen wäre. Und zugleich hatte sie eben diesen lebensgeschichtlichen und kulturellen Hintergrund, der dadurch eben dramatisch wurde, dass der Krieg begann.
Ihr Buch enthält lichte Momente, wunderbare Momente von dem Besuch des Gottesdienstes. An jenem Morgen in Bosnien haben wir schon gesprochen, in einer serbischen Kirche. Nichtsdestotrotz ist das Buch ein sehr pessimistisches Buch. Am Ende beginnt der Bosnienkrieg, der Dämon lauert unter der dünnen Eisdecke. Ist es so? Ist es ein pessimistisches Buch?
Ich fürchte, dass es ein sehr pessimistisches Buch ist. Ich glaube, dass das optimistische Element in diesem Buch, ich möchte fast sagen, ausschließlich in seiner Form zu finden ist. In einer Sprache, an der ich sehr gearbeitet habe. Und in einer Ordnung, die eben dann in all diesen Ereignissen eben doch irgendwo sichtbar wird. Die Ordnung des Buches, die Sprache, sie sind es vielleicht am ehesten, die die pessimistische Botschaft widerlegen.
Also das, was hinter Ihrer Geschichte durch die Sprache sichtbar wird, aber auch durch die vielen Kapitel, die weit darüber hinausweisen. Ein Traum, Ägypten taucht auf, ein Ereignis in Indien, ein ganz seltsames Ereignis, ein Erlebnis des Ich-Erzählers, das er vor langer Zeit erlebt hat. Und plötzlich geht ihm auf, welche Bedeutung dieses Erlebnis hatte. Sind das auch die Elemente, die sehr viel erzählen und über die Erzählung einem auch einen gewissen Sinn geben?
Die Träume, solche Rückblenden, das Erlebnis mit der gekochten Schildkröte zum Beispiel, was ein sehr wichtiges Erlebnis ist, auch sozusagen eine Parabel über Schuld und Sühne. Das sind diese Versuche, die Poesie, die im Leben steckt, sichtbar zu machen, den realen Abläufen reichere, poetisch erfüllte Bilder entgegenzustellen und ihnen damit, wenn nicht Sinn, so jedenfalls doch eine Atmosphäre von Bedeutsamkeit mitzuteilen.
Ihr Ich-Erzähler ist aber jetzt kein frommer Mensch. So habe ich das nicht empfunden. Trotzdem, Sie sprachen auch gerade die Schildkröte, die Geschichte um die Schildkröte an. Das ist eine Schulderlösungsgeschichte gewissermaßen. Der Ich-Erzähler ist verzehrt eine Schildkröte und empfindet sich furchtbar schuldig dabei. Und danach befreit und rettet er eine Schildkröte und setzt sie aus. Kein frommer Mensch. Aber doch hat er so ein Bedürfnis nach etwas Metaphysischem oder nach Geschichten? Oder was ist das? Ist ja furchtbar irrational. Er wird dadurch das nicht wieder gut machen.
Nein, sicher. Ich meine, sowohl sein Schuldempfinden bei dieser im Prozess des Kochens eben entsetzlich entstellten Schildkröte, die ersichtlich in dem heißen Wasser, in das sie geworfen worden ist, furchtbar gelitten hat, wie dann die Befreiung einer anderen Schildkröte. Beides sind Akte, entweder könnte man sagen, einer irrational gewordenen Restreligiosität, die sich dann eben doch noch irgendwo in den Gliedern steckt, oder einer Naturreligiosität, die sich ohne Theologie und ohne eigentlichen Glauben eben doch ein metaphysisches Bedürfnis irgendwie bewahrt hat.
Ist ja so einer, so ein Hirnhund, streng beladen mit Religiosität, um ein Zitat von Gottfried Benn zu gebrauchen?
Ich glaube ja, dass das mehr oder weniger alle Leute auch noch sind, die sich als religionsfern oder atheistisch oder schon über Generationen von der Religion entfernt leben, in Europa jedenfalls sind. Denn diese vielen Jahrhunderte Religion, die eben eine gigantische Kultur hervorgebracht haben, die lassen sich so ohne weiteres nicht abschütteln. Ihre Vorgaben, ihre Parameter, ihre Instinkte, Reflexe bleiben auch dann erhalten, wenn die eigentliche Glaubensbotschaft nicht mehr ankommt. Also ich bin der Überzeugung, dass wir in sehr, sehr vieler Hinsicht noch nicht einmal einen Schritt aus der Religion ganz herausgelöst haben. Also wie eine Kultur aussehen würde, die ganz und gar sich von der Religion gelöst hat, wirklich gelöst hat, die Religion weg ist, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Das werden wir auch so schnell noch gar nicht sehen. Darüber müssten noch Generationen vergehen.
Vielen Dank, Martin Mosebach.